1963, damals war ich gerade ein Jahr alt, jetzt wisst ihr alle, wie alt ich bin. 1963 hat die amerikanische Biologin Rachel Carson das Buch Der stumme Frühling veröffentlicht. Und darin hat sie zum ersten Mal auf das aufmerksam gemacht, was wir mit unserer Erde anstellen. Konkreter Anlass war damals der großflächige Einsatz von Pestiziden wie DDT. Es wird also erst seit 56 Jahren überhaupt erforscht, wie die Natur mit all den Errungenschaften, wie mit Kunstdünger, Autoverkehr, Abgasen, Pestiziden, Spraydosen, Alufolie, PVC, Elektronikschrott, Plastikmüll, mit Rückständen von Antibiotika in Abwässern und Meeren klarkommt. Seitdem haben die Wissenschaftler immerhin eins verstanden: Alles, was wir Menschen tun, hat Auswirkungen auf die Umwelt. Menschliches Leben ist niemals umweltneutral. Das ist es noch nie gewesen. Mit jedem Atemzug, mit jedem Schritt, mit jedem Handgriff verändern wir die Welt. Doch allmählich wird es eng. Denn wir sind inzwischen 7,5 Milliarden. Wir können nicht mehr einfach gedankenlos drauf losleben. Rachel Carsons Buch war so eine Art Hallo-Wach-Signal. 11 Jahre später, 1974, erfolgt in unserem Land die Gründung des Umweltbundesamtes. Heute sorgt Friday for Future für Aufmerksamkeit. Klimawandel, globale Erwärmung, Emissionen, Schmelzen des Gletschereises, das beschäftigt die Menschen und löst bedrohliche Zukunftsängste aus. Was sagen eigentlich wir Christen zu der aufgeheizten Debatte? Was können wir einbringen? Inwieweit betrifft es unsere Ausrichtung als Kirche? Inwieweit betrifft es deinen Lebensstil? Eins können wir festhalten: Diese Welt ist Gottes Welt. Und darum macht es wenig Sinn, über die Schöpfung zu diskutieren, wenn wir dabei den Schöpfer ausblenden. Die Erde, der Planet, der uns trägt, ist Gottes wunderbare Schöpfung. Das behaupten wir Christen, ein winziger Teil, aber ein unglaublich privilegierter Ort im Universum. Gott hat sich ausgerechnet diesen entlegenen Winkel ausgesucht, um hier Geschichte zu schreiben. Seine Geschichte mit seinen Geschöpfen, also auch mit uns hier in Gundelfingen. Seine Geschichte mit dir. Das versteht sich heute nicht mehr von selbst. Das wird von einem beträchtlichen Teil der Bevölkerung nicht geglaubt. Viele, vor allem jüngere Menschen, können das noch nicht einmal mehr denken, weil ihnen jegliche Vorstellung von Transzendenz, von einer jenseitigen Welt ausgetrieben oder verdächtig gemacht wird. Die meisten sind illusionslos auf Sicherheitsabstand zu Kirche und Glauben. Die Erde ist der einzige Ort im Universum, der überhaupt wohnlich genug für uns ist. Anderswo im Weltall, da könnten wir Menschen gar nicht dauerhaft existieren. Und selbst wenn, wie sollten wir denn dahin gelangen? Nun wissen und bekennen Christen, Gott hat seine Handschrift im Kosmos hinterlassen, aber seine Fußspuren, die finden sich nur hier auf dieser Erde und nur hier. Und das verpflichtet uns. Denn wenn das so ist, dann kann es uns nicht gleichgültig sein, wie es mit diesen Lebensbedingungen auf dieser Erde bestellt ist und weitergeht. Ich denke, inzwischen hat auch der Letzte gemerkt, dass unsere Erde am Stock geht. Diese Welt, unsere Umwelt, Gottes gute Schöpfung leidet. Und dadurch wird auch die christliche Botschaft in Mitleidenschaft gezogen. Es kommt nicht gut, wenn wir von Jesus, dem Friedensbringer und Versöhner, sprechen und gleichzeitig führen wir, ja, auch wir, Krieg mit der Natur. Beeinträchtigen wir sie durch unsere Art der Lebensführung, durch Käufe, die wir tätigen, durch Urlaubsreisen, die wir machen, durch Nahrungsmittel, die wir konsumieren. Was können wir vom Evangelium her dazu sagen? Wir können ja keine heile Welt verkünden. Wir müssen uns fragen, was ist unsere gute Nachricht für gebrochene, beschädigte und orientierungslose Menschen, die es aufregt, wenn die Autobahnabfahrt vermüllt ist oder der Zivilisationsunrat am Badestrand liegt. Worin besteht die gute Nachricht von Jesus in einer Welt, in der Menschen wie du und ich, die an sich selbst und an der Welt zweifeln und verzweifeln? Was sagen wir ihnen? Welche Perspektive bringen wir ein in einer schönen, gut geschaffenen, aber extrem beschädigten und leidenden Welt? Paulus gibt folgenden Gedankenanstoß. Und ich lese uns aus Römer 8 die folgenden Verse. Ja, die gesamte Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit sichtbar werden. Denn die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen, allerdings ohne etwas dafür zu können. Sie musste sich dem Willen dessen beugen, der ihr dieses Schicksal auferlegt hat. Aber damit verbunden ist eine Hoffnung. Auch sie, die Schöpfung, wird von der Last der Vergänglichkeit befreit werden und an der Freiheit teilhaben, die den Kindern Gottes mit der künftigen Herrlichkeit geschenkt wird. Wir wissen allerdings, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch unter ihrem Zustand seufzt, als würde sie in Geburtswehen liegen. Und sogar wir, denen Gott doch bereits seinen Geist gegeben hat, den ersten Teil des künftigen Erbes, sogar wir seufzen innerlich noch, weil die volle Verwirklichung dessen noch aussteht, wozu wir als Gottes Söhne und Töchter bestimmt sind. Wir warten darauf, dass auch unser Körper erlöst wird. Unsere Errettung schließt ja diese Hoffnung mit ein. Nun ist aber eine Hoffnung, die sich bereits erfüllt hat, keine Hoffnung mehr. Denn warum sollte man auf etwas hoffen, was man schon verwirklicht sieht? Da wir also das, worauf wir hoffen, noch nicht sehen, warten wir unbeirrbar, bis es sich erfüllt. Und auch der Geist Gottes tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein. Er bringt das zum Ausdruck, was wir mit unseren Worten nicht sagen können. Auf diese Weise kommt er uns in unserer Schwachheit zu Hilfe, weil wir ja gar nicht wissen, wie wir beten sollen, um richtig zu beten. Und Gott, der alles durchforscht, was im Herzen des Menschen vorgeht, weiß, was der Geist mit seinem Flehen und Seufzen sagen will. Denn der Geist tritt für die ein, die zu Gott gehören, so wie es vor Gott richtig ist. Eines aber wissen wir, alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Der Apostel redet hier viel von Herrlichkeit oder Schönheit und Vergänglichkeit. Und beides gehört zu unserem Leben. Einerseits ist da die Vergänglichkeit, der wir und die ganze Schöpfung unterworfen sind. Das spüren wir gerade im Artensterben, der Verschmutzung unserer Luft und unserer Meere. Und wir spüren das auch im körperlichen Bereich, wenn wir älter werden und uns manches zur Last wird. Und dann ist da die Hoffnung, dass die Schöpfung von dieser Last der Vergänglichkeit befreit wird. Paulus sagt, wir warten darauf in Vers 28, dass unser Körper von der Vergänglichkeit erlöst wird. Also hier klingt schon die Hoffnung der Auferstehung des Leibes an, die Tatsache, dass wir einmal einen neuen Körper erhalten. Also für junge Leute ist das vielleicht noch nicht so der Burner, der Gedanke, aber wenn man älter wird, dann ist das vielleicht eine tolle Hoffnung. Also Herrlichkeit und Vergänglichkeit stehen in einem Spannungsverhältnis, denn noch seufzt die gesamte Schöpfung. Sie liegt in Geburtswehen. Und wer ehrlich ist, der kann diese Spannung in der uns beängstigten globalen Umweltkrise und in seinem in Frage zu stellenden Lebensstil beschreiben. Wie soll ich in dieser kaputten Welt als Christ leben? Muss ich irgendwie anders leben wie mein Nachbar, der Jesus nicht kennt? Wie kann ich leben, ohne die Schöpfung zu zerstören? Es seufzt und stöhnt, sagt der Paulus. Ja, wir existieren in Spannungsverhältnissen, verursacht durch unseren Lebensstil, durch unseren Konsum, durch unsere althergebrachten Gewohnheiten, durch unser Weiter-so, unseren Egoismus, unsere Bequemlichkeit und nicht zuletzt durch unsere Abkehr von Gott. Herrlichkeit und Vergänglichkeit, das ist manchmal nur durch so eine hauchdünne Membran voneinander getrennt. Und Paulus spricht vom Seufzen des Einzelnen. Und wenn du jetzt mal an dein Leben denkst, worüber seufzt du? Worin besteht im Augenblick dein größtes Seufzen? Oft und vermutlich hat es irgendetwas mit Vergänglichkeit zu tun. Dass wir etwas Schönes oder einen herrlichen Zustand nicht festhalten können. Dass wir etwas, was uns lieb geworden und wichtig geworden ist, loslassen müssen. Jedes Leben kennt das Seufzen, jedes Leben. Ein Christ darf wissen, dass einer mit ihm seufzt. Es ist der Heilige Geist, der in dir lebt. Und Paulus spricht davon, dass der Heilige Geist in uns seufzt und mit uns fleht und für uns fleht. Seufzen ist ein Ausdruck dafür, dass wir schwach sind, dass wir Mühe haben, das Leben so anzunehmen, wie es ist, dass uns die Worte fehlen, mitzuteilen, was wir empfinden, dass wir manchmal sogar nicht wissen, was wir beten sollen, sagt der Paulus. Und diese Not sieht Gott. Und so schenkt er uns den Heiligen Geist, der in uns lebt und dieses Seufzen übersetzt. Gott kommt so in meiner Schwachheit zur Hilfe. Der Heilige Geist seufzt mit, er tritt für mich ein. Und Paulus ergänzt, auch die Schöpfung leidet, auch die Schöpfung seufzt, und sehnt sich nach Erlösung und wird erlöst werden. Die Schöpfung leidet. Wir haben das zu oft ausgeblendet. Auch die Geschöpfe, Tiere, leiden. Gottes Fürsorge beschränkt sich nicht nur auf die Menschen. Jesus sagt in Matthäus 6, seht die Vögel unter dem Himmel, sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Oder David betet im Psalm 36, Herr, du hilfst Menschen und Tieren. Erstaunlich. Gottes Blick und seine Fürsorge und Liebe schließen die ganze Schöpfung ein. Gott, der alles durchforscht, was im Herzen des Menschen vorgeht, heißt es in Vers 27. Das heißt, er sieht, wie die Menschen sich beunruhigen über das, was mit dieser Schöpfung passiert. Das Buch Jona, das endet mit dem denkwürdigen Satz, ich aber sollte Ninive nicht verschonen, diese große Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen leben, die Gut und Böse nicht unterscheiden können. Und dann kommt kein Punkt, da steht der Nachsatz, und dazu noch viele Tiere. Gott hat Erbarmen mit der ganzen Schöpfung. Ich habe nicht die geringste Ahnung, wie eine Welt aussehen soll, die nicht der Vergänglichkeit unterworfen ist. Ich glaube, das kann sich keiner von uns irgendwie vorstellen. Die Natur, wie wir sie kennen und erleben, ist auch deshalb so bunt und vielfältig und faszinierend, weil sie nach dem grundlegenden Prinzip Werden und Vergehen funktioniert. Ohne Sterben, ohne Tod läuft in der belebten Natur nichts. Nun behauptet aber der Apostel Paulus in Römer 8, die Natur leidet an diesem Konzept vom Werden und Vergehen. Es ist eine Art Knechtschaft, die irgendwann abgelöst wird durch etwas Neuartiges, anderes. Und ich finde es erstaunlich, dass das Leiden der ganzen Schöpfung ausgerechnet in einer der grundlegenden Schriften der Christenheit hier in dem Schreiben an die Christen in Rom thematisiert wird. Und darum dürfen wir es nicht ausblenden. Wir sollen eine Stärke und Offensive einbringen. Und wir werden uns die Frage gefallen lassen müssen, warum habt ihr Christen so lange dieses Thema so niedrig gehängt? Warum kommt ihr jetzt erst damit? Die Tübinger Ethikerin Elisabeth Krebs-Schmidt beklagt in einem Abschnitt über Umweltethik von 2015, dass die Theologie in der Moderne naturvergessen geworden sei. Und da gibt es also einiges aufzuholen. Man findet zum Beispiel in Dietrich Bonhoeffers Ethik weitreichende Überlegungen zur Schöpfungstheologie, verknüpft mit der Erlösungslehre ausgehend von Römer 8, 21, dass die ganze Schöpfung seufzt. Und seitdem ist es allmählich ins öffentliche Bewusstsein eingesickert, dass wir schon in der Vergangenheit ziemlichen Unfug mit unserer Umwelt getrieben haben. Und die größten Sünden, die hat der Theologe Klaus Bockmühl schon vor 44 Jahren aufgelistet. Er hat gesagt, wir verbrauchen zu viel Energie, wir verbrauchen zu viel Wasser, wir vergiften und misshandeln den Boden, wir beanspruchen Rohstoffe der Welt, als ob sie unerschöpflich wären, aber das sind sie nicht, das ist ein fataler Irrtum und wir erzeugen zu viel Müll. Also Energie, Wasser, Boden, Rohstoffe, Müll. Ein weiterer Aspekt, der stand damals noch gar nicht auf der Tagesordnung, das aktive Eingreifen in die Schöpfung, das Manipulieren von Erbanlagen, von Pflanzen und Tieren. Das heißt, wir setzen selbstgebastelte Lebenswesen frei. Gleichzeitig löschen wir Tier- und Pflanzenarten aus und verkleinern den Genvorrat. In den letzten Jahren haben wir eine, nur eine von vielen umweltwirksamen Konsequenzen unseres Verhaltens über viele Generationen zu spüren bekommen, einen rasanten und folgenschweren Klimawandel. Maßloser Energiehunger und Raubbau an den Bodenschätzen und Rohstoffen, das rächt sich auf die Dauer eben doch. Und mittlerweile bedroht das ernsthaft die Lebensmöglichkeiten in vielen Regionen der Welt. Und das alles zusammengenommen ist ziemlich bedenklich, um nicht zu sagen selbstmörderisch. Es führt zu einem großen Seufzen, das von der Vergänglichkeit zeugt. Und dieses Seufzen belegt, dass wir noch auf etwas hoffen. Es belegt unsere Schwachheit, unsere Unfähigkeit, mit den Ressourcen der Erde richtig umzugehen. Und das sollten wir uns eingestehen, gerade wir Christen. Diese Frustration beschreibt der Paulus hier in Römer 8. Aber er macht auch klar, dass die Schöpfung nicht selbst die Erlösung ist, sondern sie sehnt sich nach Erlösung. Viele meinen, eine intakte Schöpfung, ein gesundes Ökosystem sei die Erlösung. Aber nicht die Schöpfung erlöst, sondern sie wird erlöst. Das ist ein ganz anderes Denken. Und das ist der Punkt. Paulus weiß, dass dieses Seufzen über unsere Vergänglichkeit und Schwachheit zum Besten in unserem Leben beitragen kann. Er spricht in Vers 28 davon, dass wir Gott lieben können, weil er uns in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen hat, weil er ein Bild von meinem Leben hat, dem ich ähnlicher werden darf, weil er ein herrliches Ziel und eine Berufung für mein Leben hat. Und das schließt den Umgang mit der Schöpfung ein. Ich habe das zu oft ausgeblendet. Doch das sollten wir im Blick haben, wenn das große Seufzen wieder losgeht. Wenn wir spüren, dass es stimmt, was Paulus schreibt, sogar wir seufzen innerlich noch, weil die volle Verwirklichung dessen noch aussteht, wozu wir als Gottes Söhne und Töchter bestimmt sind. Warum seufzen und stöhnen wir denn so viel, wenn die Welt doch gut ist? Ist die Welt gut? Nach jedem Schöpfungsakt, Lilly hat es eben schon erwähnt, der wird immer wieder kommentiert und Gott sah, dass es gut war. Als die Arbeit beendet war, heißt es, Gott betrachtete alles, was er geschaffen hat und er freute sich daran. Alles war sehr gut. Was Gott schafft, ist gut. Nun heißt es bereits in der Schöpfungsgeschichte, der Mensch soll sich die Erde untertan machen, so sagt es Luther, oder in Besitz nehmen. Aber daneben heißt es ausdrücklich, der Mensch soll die Erde bebauen und bewahren. Wir müssen also nicht darüber diskutieren, ob Menschen im Allgemeinen und ob glaubende Menschen im Besonderen sich für die Umwelt einsetzen sollen. Wir wissen, dass sie es sollen, steht schon im Schöpfungsbericht. Aber wir sind irgendwie gespalten, ich zumindest oft. Zum einen wollen wir anderen Menschen den Weg in den Himmel zeigen, andererseits haben wir es aber auch gar nicht allzu eilig, selbst in den Himmel zu kommen. Wir leben ja auch ganz gern hier auf dieser Erde und möchten ja auch ein Leben zur Ehre Gottes führen, wollen ein Stück vom Reich Gottes hier schon in einer halbwegs intakten Umwelt aufbauen. Aber unser christliches Zeugnis wird unglaubwürdig, wenn wir gleichzeitig Raubbau an der Natur betreiben oder sogar Krieg gegen die Natur führen. Unsere Vorfahren bei Adam und Eva angefangen sind in eine intakte Umwelt hineingesetzt oder geboren worden. Sie bot Platz, Nahrung, Entfaltungsmöglichkeiten, Rohstoffe, Gestaltungsmöglichkeiten. Gottes Schöpfung ist gut und potenziell lebensfreundlich. Und das ist sie trotz der Naturgewalten, denn die gab es natürlich von Anfang an. Vulkanausbrüche und Erdrutsche und Überschwemmungen, Dürren und Eiszeiten, Raubtiere und Fiebermücken, Pflanzengifte, das sind sicher von Anfang an Herausforderungen für unsere Vorfahren gewesen. Aber wenn Gott uns den Auftrag gibt, die Erde zu bebauen und zu bewahren, dann traut er uns offensichtlich zu, dass wir an solchen Herausforderungen nicht grundsätzlich scheitern. Nun wäre diese Erde nicht so vielgestaltig und schön, nicht so von Leben in unterschiedlichster Ausprägung, wenn es die potenziell gefährlichen Naturgewalten nicht gäbe. Gott hätte sich die Sache bestimmt leichter machen können. Er hätte einen Planeten schaffen können mit einer Handvoll Nutzpflanzen und ein paar leicht zähmbaren Tierrassen in einer sanften, gewellten, gleichförmigen Landschaft. Mit ein paar seichten Gewässern vielleicht noch, einem milden Klima. Aber das wäre vermutlich eine langweilige Welt. Ich möchte ehrlich gesagt nicht auf die Extreme verzichten, die unsere Erde bietet. Auf klirrende Kälte, auf Bruthitze, auf kilometerhohe schroffe Berggipfel, auf Wasserfälle und Gletscher, auf die tropischen Regenwälder und auf die Wüsten. Wir brauchen die Schöpfung in ihrer ganzen Vielfalt und in all ihren Extremen. Andererseits müssen wir aber auch mit all dem umgehen und uns die Frage stellen, welche Art von Welt wollen wir denen überlassen, die nach uns kommen? Den Kindern, die gerade aufwachsen. Welche Welt wollen wir denen hinterlassen? Leider pervertiert die menschliche Bosheit das Gute. Seit dem Sündenfall leben wir in einer Welt, die dem Bösen zugeneigten Kräften beherrscht wird. Viele Krisen sind da, auch die ökologische Krise, weil der Mensch sich um sich selbst dreht. Es gibt keine Ökologie ohne eine Anthropologie, die das biblische Menschenbild nicht einfach beiseite schiebt. Und ein ökologischer Ansatz findet sich auch immer in einem sozialen Ansatz wieder. Ja, der Mensch ist in Sünde gefallen. Das zeigt sich in Maßlosigkeit, Ressourcenverschwendung, Ausbeutung, Umweltverschmutzung, Respektlosigkeit gegenüber Natur und den Tieren. Und in Römer 8 beschreibt der Paulus, wie der Mensch bestimmt durch den Geist Gottes herauskommt aus diesem Ozean menschlicher Sünde und Verlorenheit. Und das ist geradezu der entfesselnde, geniale Grundton in Römer 8. Die Sünde muss dich nicht beherrschen, das Böse muss dich nicht antreiben. Du musst deine Lebensgrundlagen nicht weiter zerstören. Es gibt ein heilendes Handeln an der zerstörten Schöpfung. Und Gott hat durch Jesus Christus einen Kraftstrom entfesselt, der erlöst, der herausreißt aus Verzweiflung, Zerstörung und Tod. Diese Welt, in der alles miteinander verbunden ist, kann erlöst werden. Erlösung und Rettung, das ist das große wiederkehrende Thema der biblischen Geschichte. Wozu sollen wir uns um die Zukunft dieses Planeten Gedanken machen? Wozu den ganzen Aufwand treiben? Was verleiht uns den Antrieb, dass wir nicht aufstecken und nicht resignieren? Diese Erde soll in 20 Jahren 8,5 oder 9 Milliarden Menschen ernähren und ihnen ein schönes, erlebenswertes Zuhause bieten. Und wir wollen vermutlich alle noch dabei sein. Ich finde, es lohnt sich zu kämpfen für eine Welt, in der uns die schlimmsten Existenzängste genommen sind. Für eine Welt, in der wir in Würde leben und sterben können. Auch wenn wir bis dahin vermutlich in einer etwas artenärmeren Natur sein werden. Vielleicht gibt es dann keine bengalischen Tiger mehr, das ist dann zweifellos schade, aber die Natur wird immer noch reich und erlebenswert sein. Dafür lohnt sich jeder Einsatz. Und die Aussichten, dass wir das hinbekommen, die sind nicht besonders gut. Aber wir haben ja außer den Prognosen der Wissenschaftler noch eine ganz anders geartete Erkenntnisquelle, das Wort Gottes. Und dem entnehme ich, dass Gott selber der Schutzpatron seiner Schöpfung ist. Ich denke an den Bund mit Noah, der übrigens ein Bund mit der gesamten Schöpfung ist, und das Versprechen Gottes, das diesem Bund zugrunde liegt. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Noah und seine Familie, die Befreiung der Israeliten aus der ägyptischen Sklaverei, das Seufzen Israels unter Pharao, die Erlösung durch Christus am Kreuz auf Golgatha. All das kann man so lesen, Wir Menschen werden diese Erde garantiert nicht retten können, aber wir werden sie auch nicht kaputt bekommen. Das Drehbuch für diese Erde und für diese Welt, das schreiben nicht wir Menschen. Das ist schon geschrieben und in diesem Drehbuch steht, dass Gott letztlich auch die leidende und gequälte Schöpfung aus ihrer gegenwärtigen Misere erlösen wird. Diese Welt ist zwar bedroht und beschädigt, aber wir treiben doch nicht rettungs- und hoffnungslos dem Untergang zu. Römer 8 spricht davon, dass die ganze Schöpfung aus der Verlorenheit und Sklaverei befreit werden soll. Gott wird diese Erde nicht einfach reparieren, sondern erlösen, erneuern. Ein neuer Himmel und eine neue Erde, dass man der vorigen nicht mehr gedenken wird. So hat es schon Jesaja in einer prophetischen Schau beschrieben. Diese schöne, bedrohte Welt hat Zukunft. Und das heißt, du hast Zukunft. Als Christen sollten wir die Ersten sein, die sich für die Schöpfung einsetzen. Aber unser Begründungshorizont hat eine viel tiefere und weitere Dimension, als ihn uns die Grünen liefern könnten oder die ganze ökologische Bewegung. Wir setzen uns ein aus Liebe zu unserem Schöpfer, aus Dankbarkeit für die gute Schöpfung, die er uns anvertraut hat. Und wir setzen uns ein, weil wir wissen, unser Herr ist nicht nur der Schöpfer dieser Erde, er ist auch ihr Erhalter und er ist auch ihr Erlöser und Vollender. Die ganze Schöpfung wartet gespannt auf den Tag, an dem Gottes Kinder offenbar werden, wenn ihre Auferstehung der Vorbote für das neue Leben der ganzen Schöpfung sein wird. Wir haben die Auferstehung von Jesus als strahlendes Versprechen auf diesen Tag. Gottes Plan besteht nicht darin, diese Welt preiszugeben. Das Letzte ist nicht das Seufzen in unserem Leben, sondern die Erlösung. Es ist die Freiheit, die den Kindern Gottes mit der künftigen Herrlichkeit geschenkt wird und in der wir heute schon unser Leben führen dürfen. Amen.